herzlich willkommen beim Popkulturfunk.
Ernste Gespräche über lustige Themen.
Und andersrum.
Hallo liebe Menschen, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. Diesmal geht's um das Thema Punk. Entstanden als Jugendkultur ab Mitte der 1970er und 80er Jahre in England und USA, war Punk ein Weckruf und ein Arschtritt zugleich und hat die Musiklandschaft entscheidend verändert und geprägt. Punk hatte einen gewaltigen Einfluss nicht nur auf Musik, sondern auch auf Mode, auf Lebensstil und Haltung und, so skurril es vielleicht im ersten Moment auch klingt, auf Popkultur. Nach den rebellischen Studis und blumenbegrenzten Hippies der 60er und 70er war Punk eine eher nihilistische, destruktive, aber auch sehr do-it-yourself-orientierte Jugendkultur. Musikalisch war das Genre die rotzige Antwort auf Stars wie Genesis, Supertramp oder Pink Floyd, die damals die Charts dominierten. Gute Bands, aber eben auch berechenbar, unaufgeregt, langweilig, groß inszeniert. Alan Jones, Redakteur der Musikzeitschrift Melody Maker, schrieb 1978, der Rock war in Bars und kleinen Clubs geboren worden. Jetzt wurde er in gewaltigen Hallen und Sälen geschändet, die besser für politische Kundgebungen oder religiöse Zusammenkünfte gepasst hätten. Zitat Ende. Und heute? Jede Jugendkultur wird älter. Punk's not dead, but fad. Wo kam Punk her? Wo steht das Genre heute? Zu Gast in dieser Folge ist Andy Schmaus, Sänger der Punkband Elfmorgen. Und jetzt geht's los. Ich drückte soeben auf Start und es läuft nun.
Ja, hier passiert, hier unten läuft auch so die ganze Zeit so ein...
So ein Kürflein.
Geil.
So, tipptopp, pass auf. Ich habe dich ja schon vorgewarnt. Es gibt zum Einstieg ein paar Entweder-Oder-Fragen.
Ja, freu mich.
Nicht wundern, die sind schon ein bisschen Stereotyp. Du darfst das natürlich erläutern, du musst dich nur aber entscheiden.
Okay.
Also, es geht los. Die Toten Hosen oder die Ärzte?
Die Ärzte.
Bier?
Ach, darf ich trotzdem erklären? Oder?
Natürlich.
Okay, weil ich bin ja schon in einem gewissen Alter, früher war das nicht möglich, dass man beides so hören konnte. Dann, früher war es ganz klar, man musste sich entscheiden, entweder Ärzte oder die Hosen. Und da war es bei mir ganz klar die Ärzte. Jetzt ist es aber so, dass ich die Toten Hosen kennenlernen durfte. Und ich sagen muss, dass das wirklich, oder sagen kann, das sind so nette Menschen, dass ich jetzt quasi im Alter von so 45 erst so die Hosen für mich quasi so als doch geile Band. Und jetzt bin ich froh, dass ich beides gerne hören darf. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann nach wie vor die Ärzte.
Ja, siehst du, bei mir war es umgekehrt. Bei mir war das, glaube ich, das zweite Konzert, auf dem ich jemals war, waren die Toten Hosen mit 14 oder so. Damals noch nicht ganz auf Festhallenniveau wie heute, sondern Stadthalle Offenbach. Wer die jetzt nicht kennt, da gehen so 4.000 Leute rein. Ja, da witzig. Waren die jetzt nicht mehr ganz klein, aber halt auch eben noch nicht auf dem Level wie heute. Und ich war immer tatsächlich mehr Tote Hosen. Das hat sich dann über die Jahre so ein bisschen, ich will nicht sagen, wir haben uns entfremdet, aber dann ist es ein bisschen mehr Richtung Ärzte geswitcht.
Ja, witzig. Guck mal, da schließt sich der Kreis, weil ich nämlich jetzt eigentlich für mich so gedacht habe, das Ärzte-Thema ist jetzt für mich auch so rum. Ich finde die immer noch nach wie vor geil, aber so die neuen Sachen, wie das dann halt immer so ist. Und jetzt war ich nämlich vor 1-2 Monaten bei den Ärzten in Offenbach, in der Stadthalle. So schließt sich dann der Kreis. Und da haben mich die Ärzte wieder völlig begeistert als richtige, dilettantische, geile Fun-Punk, wenn man das so nennen darf, Band, hat mich wieder richtig jung gefühlt und es war ein richtig geiles Club-Konzert.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte die jetzt auch gar nicht mehr in der Stadthalle Offenbach verortet, weil die füllen doch auch locker die Festhalle.
Ja, also deswegen habe ich so, das könnt ihr jetzt im Podcast natürlich nicht sehen, habe ich so virtuelle Gänsefüßchen gemacht. Das war der Ärzte ihre Club-Show, da spielen die so 3.000, okay. Ich glaube 3.000 Club-Show. Leute passen da in die Stadthalle.
Ja.
Ja, irre. War richtig geil. So ein richtig kleines Ärztekonzert. Aber das hat mich total begeistert. Also das hat mich so sehr an damals erinnert, ja.
Ja, schau. Achtung, jetzt geht's weiter.
Ja.
Bier oder Bordeaux? Ich sag's dir, das ist etwas
stereotyp. Ich trinke seit Januar gar kein Alkohol mehr. Gar keinen. Würde aber mich, glaube ich, eher immer für ein Bier entscheiden. Bin wenn auch noch eher so ein Weißweintrinker. Jetzt hoffe ich, dass Bordeaux kein Weißwein ist, weil ich mich einfach nicht gut auskenne. Aber ich würde Bier nehmen.
Ja, ich habe es auch offen gestanden ein bisschen mehr wegen der schönen Alliteration ausgewählt. Sonst hätte ich natürlich Bier oder Wein sagen können. Ja?
Nein, aber Bordeaux ist, glaube ich, rot, oder?
Ja, ist rot.
Ah, das weiß ich, da kenne ich mich doch aus.
Ja, siehste. Also, Schnaps oder Gelo Revoice?
Muss man Gelo Revoice erklären oder wissen das deine Hörer?
Ich hätte es jetzt nachgeschoben für die, die es nicht wissen. Es ist eins von vielen Mitteln, die man gerne mal nimmt, wenn man viel sprechen oder auch singen muss und dass die Stimmbänder sehr stark angreift und man kein Wort mehr rauskriegen würde. Und ich fürchte, dass die Wahl ganz häufig zwischen Schnaps oder irgendwas Vergleichbarem Gelo Revoice ist bei dir.
Ja, also vor einem Jahr hätte ich ganz klar Schnaps gesagt. Wir waren jetzt ja gerade 10 Tage auf Tour und da hätte ich jetzt, ohne dass das diese bezahlte Werbung ist, hätte ich das ohne Gelo Revoice diese 10 Tage in keiner Welt überstanden. Von daher muss ich fair sein und muss sagen, Gelo Revoice.
Okay. Lanxess Arena oder Schlachthof Wiesbaden?
Schlachthof Wiesbaden. Also da gibt es überhaupt, also da könntest du jetzt auch jeden anderen Laden in Deutschland dir auswählen. Schlachthof Wiesbaden ist für uns oder für mich jetzt der beste Live-Laden, den es gibt. Dann kommen ganz viele, die direkt kurz danach kommen. Aber Schlachthof Wiesbaden immer, würde ich mich immer für Schlachthof Wiesbaden entscheiden.
Also für die, die vielleicht jetzt nicht aus dem Rhein-Main-Gebiet sind, das ist hier wirklich eine legendäre Konzertlocation. Das sind auch wahnsinnig nette Leute. Sind auch Menschen mit Haltung, muss man dazu sagen. Dass, die vermieten im Zweifel auch nicht an jeden, auch wenn sie es sich nicht leisten können.
Ja. Nee, Schlachthof ist wirklich, das ist so einer der Läden, wo es von wirklich vom Einlass bis zur Theke, Garderobe, also wirklich jedes Gewerk, was da im Schlachthof so am Arbeiten ist, ist so eine, das ist alles so nett. Wir haben, also ich glaube, 95% meiner Freunde sind im Schlachthof und das ist ein Zeichen dafür, weil ich habe einfach keine Arschlochfreunde, dass der Schlachthof einfach ein grandioser, geiler Laden ist.
Absolut. Wetterau oder Manhattan?
Wetterau, ganz klar. Wir sind Wetterauer, wobei man das jetzt auch mal sagen muss, also eigentlich ist keiner von uns wirklich in der Wetterau geboren, aber wir leben alle jetzt schon so lange hier in dieser Gegend, dass für uns die Wetterau einfach so der Mittelpunkt einfach ist. Also in der Wetterau ist unser Proberaum, in der Wetterau ist quasi alles so, unser Leben findet einfach hier statt und von daher ganz klar Wetterau. Ich bin immer froh, wenn ich aus Frankfurt draußen bin, muss ich auch mal ehrlich sagen. Finde jetzt Frankfurt, auch wenn es jetzt vielleicht voll den Shitstorm gibt, jetzt keine so geile Stadt. Von daher ist es schön, in der Wetterau zu leben, weil man halt schnell in Frankfurt ist, aber halt auch schnell wieder draußen. Von daher immer Wetterau.
Ja, das siehst du mal, das würde ich eher wahrscheinlich über Berlin sagen. So, ist schön, mal da zu sein und dann ist es auch schön, mal wieder weg zu sein. So.
Ah, Berlin.
Da bin ich eher, wenn du mich fragen würdest, jetzt Berlin oder Frankfurt, dann würde ich. Aber
ja, schwierig wird es da bei mir, so Hamburg oder Berlin, weil ich finde, beide Städte haben einen super Reiz, aber ich liebe Hamburg, weil ich liebe halt Hafen und ich liebe Schiff und ich liebe so die Möglichkeit zu haben, jetzt einfach auf den Kutter gehen und dann rausfahren und dann einfach leck mich am Arsch. Haha, guck mal, jetzt schließt sich alles. Sehr gut.
Mario Kart oder Gran Turismo?
Ach, die alte Gamerin. Mario Kart, weil tatsächlich hat mit Mario Kart danach meine Gamer-Karriere einfach geendet. was war das? Super Nintendo, glaube ich, ne, damals?
Ja, ja.
Und dann war bei mir Feierabend. Ich hatte dann noch eine PlayStation 1, aber auch nur, weil ich keinen CD-Player hatte. Ich bin leider, das muss ich jetzt sagen, weil du bist natürlich auch voll im Thema, habe ich mit Videogames wirklich gar nichts zu tun. Wirklich gar nichts. Interessiert mich nicht die Bohne, kenne mich damit keinen Fall aus.
Das ist ein erschütterndes Geständnis, so früh schon.
Ja, ich dachte auch, ich spreche das gleich an, weil dann können wir uns jetzt entscheiden, ob wir noch weitermachen.
So spät schon.
Ich finde das alles, also das hört bei mir dann halt, also wie gesagt, so Nintendo, das fand ich damals alles geil und Super Mario und Mario Kart, das fand ich alles super witzig, aber ich habe das immer nie verstanden. Auf der PlayStation gab es dann damals Tony Hawk, das war so ein Skatespiel, das fand ich immer mega geil und dann kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu, weil das kommt ja, und das war dann mein Erlebnis, wie ich zu Punkrock eigentlich so kam oder zu dieser Musikrichtung. Aber ich habe immer lieber richtig geskatet, als es auf der Konsole zu spielen. Und das habe ich immer nicht so verstanden. Und von daher, ich war immer einfach eher, hab's dann in echt getan als virtuell.
Na gut, völlig legitim.
Tut mir leid, Valentina. Es tut mir sehr, gut, sehr leid.
Fällt der Part über Videospiele halt hier jetzt mal raus. Gut. Habe ich ja auch nicht wirklich auf dem Zettel. Aber manchmal ergibt sich das ja.
Wenn du natürlich da könntest du mal einen Podcast, hast du wahrscheinlich schon 1000 Stück gemacht, aber unser Techniker Flo hat wirklich jede Konsole, die man kaufen kann, hat er zu Hause, inklusive so Arcade-Geräte und sowas. Ja. Also wenn du da mal, da könnte ich einen guten Kontakt herstellen.
Ja, gut zu wissen. Also ein Arcade-Automat gibt's hier nicht zu Hause, aber tatsächlich auch wirklich jede Konsole.
Ja.
Aber das mischt sich, das sind nicht alles meine, das sind auch welche von meinem Freund. Also die sind jetzt, wir teilen uns das.
Ja, weil also die Leidenschaft hat Flo auf jeden Fall zu 100%.
Okay, lass uns weitermachen. Ich habe noch ein paar auf dem Zettel.
Ja, ich rede jetzt auch. Ich antworte immer nur mit jetzt. Keine Erklärung.
Ja, wie du magst. Das kommt ja, man weiß das ja vorher immer nicht. Ja, ob die Leute jetzt da einfach kurz drüber weggehen oder dann ein bisschen erzählen. Und dann kann ich ja auch immer noch mal was weglassen. Okay. Springerstiefel oder Sneaker?
Sneaker.
Anarchie oder Demokratie?
Demokratie tatsächlich. Im Alter, mit Kind, Demokratie.
Kommen wir zum Thema Frisuren. Iro oder runter auf 1 Millimeter?
Geil, Iro. Finde ich so geil. Ich war jetzt gerade auf dem Slime-Konzert im Schlachthof Wiesbaden. Und da habe ich wieder ganz viele Iros gesehen und dachte so, was ist das für eine geile Frisur? Ich habe sogar noch volles Haar. Also ich könnte sogar noch. Und ich habe eine ultra krasse Naturdauerwelle Krause. Das heißt, ich müsste noch nicht mal was reinmachen. Hatte ich sogar lange Zeit ein Iro und ich würde immer sagen Iro. Also wenn man noch Haare hat und sich dann entscheiden müsste, dann immer Iro, klar.
Ja, schau. Letzte Frage, Ratte oder Hund?
Ja, Ratte, Ratte muss ich ja natürlich jetzt sagen. Hatte ich auch, tatsächlich.
Ja, ich auch, lustigerweise. Also, ja.
Ich durfte sie zu Hause natürlich nicht haben. So, da war dann das Verständnis von meinen Eltern, war da auf jeden Fall vorbei. Und dann hatten wir Richie und Headbanger, eine Hommage an Badesalz. Freund und ich hatten die dann und er durfte sie haben. Und dann war Richie, also war meine, war dann bei Sven gelebt. Aber ich hatte eine Ratte tatsächlich, ja.
Ja, lustig. Ich hatte mehrere auch zur Schulzeit ein, als das halt wirklich so ein Punk-Ding auch war. Heute würde ich aus Tierschutzgründen sagen, also mit der guten Idee sind Tiere, die man nicht alleine halten sollte. Die haben auch eigentlich nichts verloren, dass man die durch die Gegend schleppt. Irgendwie, das muss nicht unbedingt sein. Ich habe dann später noch welche gehabt, die hießen lustigerweise, eine hieß auch Richie, die hießen Jupp und Richie. Und zwar nach meinen ersten Chefs, als ich das Volo gemacht habe bei einem Privatsender, den ich jetzt hier nicht nennen möchte. Und also ich muss sagen, die Ratten waren sehr nett. Also netter als die Menschen, nach die ich sie, ich sie benannt habe. Egal.
Aber auch schön, auch eine schöne Geschichte. Ja, ne?
Gut, nachdem wir mit dem Entweder-Oder-Thema sind wir tatsächlich jetzt durch, steigen wir mal ins Thema ein. Kurz ein bisschen Historie. Der Begriff ist ja schon ziemlich alt, aus dem 16. Jahrhundert tatsächlich belegt. Stand damals für verdorben als Adjektiv oder auch für Prostituierte. Hm. Im 20. Jahrhundert, dann kennen wir es alle, wird es gerne mal verwendet für Leute, die man beschimpfen will, für Außenseiter, Loser oder so. Ja. Gerne natürlich von spießbürgerlicher Seite. Findest du dich da irgendwo wieder oder eher nicht?
Ich glaube schon. Also jetzt vorneweg muss man sagen, ich komme aus einem guten Elternhaus. Was mich aber dazu geführt hat, schnell zu merken, dass ich da aber ganz anders bin. Also ich habe noch 2 Geschwister. Und ich bin der Jüngste und ich hatte immer das Gefühl, also nicht so wirklich dazu zu gehören, weil mein Mindset war damals einfach so anders. Also ich war nie besonders fleißig. Mein Vater hat eine Firma gehabt und da mussten wir als Kinder halt schon, logischerweise, es war ein Familienbetrieb und wir haben da viel gearbeitet so als Kinder und haben uns auch Geld dazu verdient. Aber ich wollte immer schon damals so rebellieren und wollte auf jeden Fall was ganz anderes sein als das, was meine Familie so vorgelebt hat, weil das, muss man schon auch sagen, war auch ein bisschen spießbürgerlich. Ich komme aus einem ganz kleinen Dorf in der Wetterau und da hat mich so alles genervt. an diesem Ort, in dem Ort zu sein, hat mich alles genervt. Die Musik, die meine Geschwister gehört haben, hat mich so hart genervt. Wir haben früh angefangen, Skateboard zu fahren. Zu einer Zeit, als dieses Skateboard gerade so nach Deutschland kam, haben wir das so für uns entdeckt. Da waren wir so vielleicht so 13, 14 und sind damit halt voll den ganzen Ort so auf den Sack gegangen, weil es hat immer überall geklackert und gerattert. Wir haben hier in unserem Ort die, ich sag den Ort mal nicht, die evangelische Kirche, die Stufen völlig kaputt geranzt, weil das einfach die einzigen Stufen waren, wo man halt so Skateboard fahren konnte. Und von daher waren wir damals schon auch Außenseiter. Da wusste ich aber noch gar nicht, was Punk überhaupt ist. Ich wusste nur, dass wir irgendwas so anderes sind als so Mainstream, wobei das alles so Begriffe waren, mit denen ich damals überhaupt nichts anfangen konnte. Ich hatte nur gemerkt, so mit meinen Mitschülern und sowas, da waren so, also in meiner Klasse hatte ich genau einen Freund und alle anderen waren so völlig verteilt in sämtlichen Schulen, in anderen Schulformen. Und ich glaube, dass die Definition, so Verlierer zu sein oder sowas anderes zu sein, kommt ja meistens von den Gegenüber quasi. Wir selbst haben uns natürlich als die Weltveränderer und als die Besseren quasi damals schon immer bezeichnet. Aber für die, in den Augen waren wir, glaube ich, schon, da waren wir schon Verlierer oder Außenseiter oder so. Das alles, das, was so das Punk, wenn man das so definieren will, waren wir einfach schon gewesen, so. Und, ja, aber wie gesagt, ich fühle mich da oder fühlte mich nicht als Verlierer, sondern die haben gesagt, wir wären quasi anders oder wir wären die Verlierer, aber wir waren die Helden, so.
Ja, naja, gut, es gab natürlich ja auch in der Zeit so ein bisschen, es gab einfach unterschiedliche Jugendbewegungen, die waren ja jetzt nicht organisiert in dem Sinne oder so. Ich habe gerade einen ganz lustigen Ausschnitt gesehen noch, den verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes von Pop 2000. Das ist eine Serie vom WDR mal gewesen, die sich mit verschiedenen Jugendkulturen und Musikstilen auch beschäftigt hat. Und da war ein Ausschnitt drin von irgendeiner Nachrichtensendung, die dann gesagt hat, keine Ahnung, ich glaube, das war in Berlin oder so, in irgendeiner Großstadt auf jeden Fall, rivalisierende Jugendgruppen hätten sich auf der Straße gehauen. Und das waren dann Popper und Punks.
Ja, ja.
Die jetzt als rivalisierende Jugendgruppen zu bezeichnen, ist natürlich ein bisschen albern, weil das waren die ja in dem Sinn nicht. Das waren einfach nur unterschiedliche, ich würde sagen, Strömungen. Ja. Und die hat sich vielleicht damals auch ein bisschen sortiert. Ja. Und ja, du wolltest halt vielleicht bei dem einen dabei sein, lieber als bei dem anderen, weil du irgendwie das Gefühl hattest, da passe ich besser rein und alles andere ist ja fürchterlich uncool oder so.
Ja, aber wir hatten auch den meisten Stress, den wir hatten, waren auch mit denen, weil so dieser Begriff du Popper war ja damals schon auch so ein gängiges Schimpfwort.
Ja, voll.
Ja. Und das waren ja genau diese Popper waren so diese Besseren, so das waren irgendwie so, also meistens waren es Typen, damals war das noch alles ein bisschen anders sortiert, sage ich mal, und die haben uns richtig ausgelacht und die haben uns so, weißt du, die hatten so die als erstes so die neuen Nike-Schuhe und die hatten so alles so, was so geil war, und damals kam so Levi's, so war dann so ein Riesenthema, und die haben uns eigentlich immer so belacht, und wenn wir Ärger hatten, war das meistens mit denen, weil die wollten den Schulhof so für sich irgendwie. Ich werde das nie vergessen, das war so ein Typ, der war ein riesengroßer Depeche Mode-Fan, und der fand das alles scheiße, was wir machen, so. Und ich fand aber so, Depeche Mode war ja voll die geile Band, so. Und ich habe das nicht verstanden, so, was der von uns will. Aber ich glaube schon, so Popper und Punker, das war damals schon so, weil das sind im Prinzip so diese zwei. Also Punk wollte ja so gesellschaftlich aufrühren und wollte anecken. Und ich glaube, die Popper wollten das nicht so. Die wollten einfach so, ja, die haben halt so Radiomusik gehört. Das war verachtend damals für uns. So, da hatte kein Mensch Radio gehört. Buh, ekelhaft.
Ja, ich meine, ich habe ja schon erzählt, was mein zweites Konzert war. Jetzt wird es natürlich interessant, was das erste war. Und das war bei mir tatsächlich Duran Duran. Mhm. Nichts gegen diese Band, aber ich bin da tatsächlich eher mitgegangen, weil es war wirklich das erste Konzert, auf dem ich überhaupt war. Und das war halt damals schon in der Festhalle. Mhm. Und da war ich 13 und die Mädels, mit denen ich mich da gerade so ein bisschen angefreundet hatte, wollten da halt hin. Und ich dachte irgendwie, ich hatte keine Ahnung, wer Duran Duran ist, um ehrlich zu sein. Ich dachte, das ist irgendwie ganz cool, ich gehe da mal mit. Und dann standen wir um 14 Uhr vor der Frankfurter Festhalle. Was ich auch schon nicht verstanden habe, ich gedacht, es geht doch erst um 7 los, ich verstehe das alles nicht. Aber mich auch nicht getraut nachzufragen, dann stand ich da und dachte, mir fallen ja gleich die Füße ab. Um dann reinzukommen, wir hatten Rangplätze. Ich meine, also wirklich. Und dann ging das los. Ich dachte, was mache ich? Was ist denn alles? Ich habe echt gedacht, ich bin hier, ich bin wirklich komplett falsch hier. Mhm. Ich war ziemlich sofort raus aus dem Ding. Ja. Und das Zweite war dann eben Tote Hosen. Da habe ich gemerkt, so, ja, das gefällt mir schon viel besser. Ich glaube, hier fühle ich mich wohler. Bei mir war das dann tatsächlich eher so, dass ich habe mich einfach instant wohlgefühlt auch. Und ich gehe bis heute nicht gerne auf so Konzerte in der Festhalle oder so. Ja. Das macht einfach keinen Spaß. Also es gibt halt einfach Künstler, Künstlerinnen, die kannst du abseits davon natürlich nicht mehr sehen. Insofern bin ich dankbar, wenn so eine Band wie die Ärzte halt auch sagt, so, wenn wir uns das irgendwie rauskneifen können, dann machen wir mal so eine, in Anführungszeichen, Clubtour halt.
Genau, ja. Bin so. Ich ganz bei dir. Wirklich, weil ich sag mal so, auch wieder zurück zum Schlachthof. Schlachthof Wiesbaden ist so eine 2400er Halle. Das ist für mich von der Größe her das, was ich noch so ertragen kann. Alles, was größer ist, finde ich, hat nichts mehr mit einer, also ich liebe es, auf einem Konzert entertained zu werden. So. Und wenn ich aber so eine Band nur auf einer Leinwand sehe, was ich auch jetzt bei Rock am Ring zum Beispiel, so alles tolle Festivals, um Gottes Willen, aber du stehst halt so weit weg von der Bühne, dass du die Künstler dann doch nur auf so einer Leinwand dann erkennst, so da denkst du, ja, da habe ich nichts mehr mit zu tun. Also ich werde gerne so von so einem Sänger angespuckt oder ich werde, also weißt du, ich liebe das einfach so einen direkten Kontakt halt zu haben und das hast du halt bei diesen Konzerten halt einfach nicht mehr, sondern da bist du halt nur Zuschauer und bei so einer guten Punkshow bist du halt immer Teil von dem Konzert und das hast du halt bei so Künstlern halt definitiv nicht. Ich hatte das Erlebnis mit meiner Tochter, da war die war so eine Vincent Weiss Zeit ganz groß und der hat ich glaube, das war auch im Schlachthof, Und das habe ich nicht, also das konnte ich auch nicht ertragen. Also das war ganz schlimm und da habe ich einfach wirklich versucht, in kürzester Zeit so viel Alkohol zu trinken, wie es nur ging. Meine Frau ist gefahren, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Da wollte ich auch nur raus. Und das sind einfach so, das hat man, ich glaube, das hat man so in sich. Man hat quasi so irgendeine Stimme in sich, die einfach sagt so, nee, das geht nicht. Ich will was anderes. Ja. Genau wie du sagst halt, du rennst, keine Emotion und dann gehst du zu den Hosen und denkst so, ach, das war das, was ich so vermisst habe oder so, man weiß es ja damals noch gar nicht, was man so vermisst.
Genau. Ja. Eine Sache bin ich noch gestolpert, die ich unbedingt hier noch einmal will, weil ich das so unfassbar lustig fand und zwar ein kurzes Zitat aus einem, Achtung, Pop-Rocky-Fotoroman, wahrscheinlich Anfang der 90er, über eine Gruppe Jugendlicher. Jetzt folgt die Beschreibung eines Protagonisten. Burger, mit Ö geschrieben, 17, ist Punk und Chef einer Streetgang. Er ist mit 12 von zu Hause abgehauen und lebt auf der Straße, deren Gesetze er mitbestimmt. Hast du auch mal die Gesetze der Straße mitbestimmt?
Ich bei mir im Ort 100 pro.
Aber ich finde es so lustig, ich muss kurz sagen, wo ich das her habe. Ich war jetzt gerade auf einer Lesung von Linus Volkmann, Musikjournalist, der hier auch schon mal zu Gast war.
Habe ich mir ja angehört.
Ja, hervorragend. Und der hat eine Lesung, Lesetour gemacht, die hieß Na Bravo. Linus Volkmann liest aus Jugendmagazinen von 1990 bis heute. Wirklich grandios, wahnsinnig lustig. Und aus den 90ern kann man sich ja vorstellen, da kam man gerade aus dieser Punkphase und haben alle irgendwie in irgendeiner Form diese großen Jugendmagazine von der Bravo bis eben zu Pop-Rocky auch das Thema Punk irgendwie thematisiert. Und das aber völlig Panne irgendwie.
Also, ja, aber lustigerweise ist es, glaube ich, genau das, was meine Eltern immer dachten, was ich eigentlich bin. So, die hatten ja wirklich große Sorgen, so, dass ihr Sohn halt so abdriftet, weißt du, so, und dann so Punker wird, so, und dann hatte ich das erste Mal dann irgendwie bunte Haare und dann habe ich, also, ich habe wirklich, glaube ich, jede, was war das damals, Directional oder so, gab es da irgendwie so Haarfärbekram, gab es beim Boy in Frankfurt damals und da sind wir immer hin und haben uns alle Farben geholt und haben uns mit ganz, ganz merkwürdigen so Wasserstoffkram erstmal die Haare blondiert und ach, meine Eltern sind schier ausgerastet, haben aber damals schon immer gesagt so, Hauptsache der Junge ist glücklich.
Ja, jetzt im Fall von der Pop-Rocky klang das wirklich eher, als hätten die Punks quasi zu so einer Art organisierten Kriminalität, so kartellähnlich gemacht. Und ich denke so, okay, ihr habt das wirklich verstanden. Ihr habt eingelesen.
Aber das, glaube ich, das rührt aus so einer Zeit raus, wo das wirklich noch so, wo man so Angst davor hatte. So, weil es war neu und das war schrill und das, Ja, auch so ein Stück weit, auch wenn es jetzt natürlich so zeitlich nicht so ganz passt, aber in so einem Nachkriegsdeutschland, weißt du, was alles so grau und alle waren irgendwie noch so ein bisschen im besten Falle betroffen von dem, was so passiert ist und konnten das alles nicht so fassen. Und auf einmal hatten irgendwie Typen Ohrringe und hatten auf einmal bunte Haare oder sogar einen Rock an und sowas. Und das hat ja quasi so alles auf den Kopf geworfen und auf den Kopf gestellt. Und ich glaube schon, dass das Leute große Angst gemacht hat, weil die einfach nicht wussten, was da jetzt loskommt. Und dann schon gar nicht, und das ist ja so ein deutsches Thema, so auf einmal so, ja, so, wie soll ich das sagen, so so Sachen in Frage stellen wie Vermögen und so und alles aufteilen und Leuten was wegnehmen und, weißt du, den Reichen nehmen und den Armen verteilen, jetzt mal so ganz plakativ runtergebrochen, da hatten die, glaube ich, schon Schiss vor, so.
Ja, aber ich meine, es ist natürlich leichter, wenn man zurückblickt, so solche Geschichten einzuordnen, als wenn irgendwas losgeht, was du vielleicht nicht so sortiert bekommst, ja, oder so. Ne? Da ja, kann man ja natürlich heute auch einfacher drüber urteilen. Was ich ganz spannend fand, habe natürlich auch noch mal so ein bisschen nachgelesen, auf welche Stimmung Punk so getroffen ist oder aus welcher Stimmung raus das vielleicht entstanden ist. Und ich fand es tatsächlich ganz spannend. Wir in Deutschland sind natürlich wie immer ein klein bisschen später gewesen. Mhm. Und speziell in den USA war es offenbar so, dass man aus einer Phase kam, wo so ganz große Bands in Hallen inszeniert waren. Yes, Supertramp, Pink Floyd oder sowas. Ja, alles so ein bisschen inszenierte Langeweile halt vielleicht. Ja, das lief auch in Supermärkten halt. Das sind ja keine schlechten Bands, aber das war halt ein bisschen gepflegt erwachsen geworden ab einem gewissen Punkt. Ja. Ne? Siehst du so eine Entwicklung? Wir gucken ja jetzt auch ein bisschen zurück auf Punk. Siehst du da eine ähnliche Entwicklung?
Also ich sehe zumindest, oder das Ding war ja so, dass damals so dieses ganze Hair-Metal, so dieses Bon Jovi-Kram und Kiss und alles war so verkleidet und war so echt eins drüber, war halt klar, dass halt irgendwas kommen muss, was da dagegen schießt. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich dass Punk auf einmal ein größeres Publikum erreicht und dass Green Day halt auch jetzt Riesenstadien füllt und sowas, finde ich ehrlich gesagt total super, weil das den Leuten eine große Bühne gibt und viele Leute hören das zu. Und wenn man ja so Punk mal so ganz runterbricht, weil ja es gab viele Feinde, wo sich so alle so ein bisschen einig waren, aber ich sag mal so, dieses Antifaschistische war ja etwas, was alle Punks miteinander verbunden hat. Und wenn jetzt auf einmal so Punkbands großen Erfolg haben, Offspring, Green Day, Nirvana vielleicht auch, obwohl die haben ja gesagt, sie sind Crunch und nicht Punk, aber für mich gehört das auch ein bisschen dazu. Ärzte, Hosen, Broilers, also so alle so Riesenbands, finde ich das total super, dass sich so entwickelt hat einfach. Ja? Große Bühne bedeutet echt große Reichweite und die Leute können halt einfach so ein bisschen was verändern, weißt du? Und wenn du so 2-3 mitnimmst, herrlich, geil. Super.
Ja, ich meine, es bleibt ja auch noch genug Raum für alles andere, Unperfekte, Kleine und so weiter. Ich habe ein Statement von Brad Gurewitz von Bad Religion gehört, der irgendwie sagte, der hat ja auch ein eigenes Label natürlich, der kennt also so ein bisschen beide Seiten als Musiker und eben auch als Labelchef. Und der sagte irgendwie so, Rockmusiker würden halt irgendwie viel strenger beurteilt als andere. Ein Fehltritt und man würde dann sofort als Sellout beschimpft. Siehst du das ähnlich, dass das da einfach vielleicht ein bisschen härter zugeht?
Ja, und das ist auch ein bisschen das, was mich an dieser Punk-Szene auch immer echt so ein bisschen ärgert. So, ich verstehe das, dass man irgendwann so sagt, dieses Sellout. So, meistens ist es ja so, dass der Erfolg von so einer Band, also jetzt gerade wenn du jetzt so Bad Religion, No Fx, so diese ganzen Bands, die jetzt wirklich erfolgreichen Punkrock spielen, das haben die sich ja nicht selber ausgesucht, sondern die machen einfach etwas oder die sprechen ein Klientel an oder mit ihrer Musik Leute an. Es sind halt einfach ganz viele geworden. So, und das ist doch nur schön. Und da muss man doch auch mal so Bands sagen, so geil, absoluten Respekt dafür, weil man kann jetzt wirklich so Bad Religion, auch NoFX so viel vorwerfen, aber die haben sich garantiert nicht verkauft, sondern die haben halt einfach gute Musik gemacht und haben viele Leute erreicht. Und diese Punkrock-Szene Ich verstehe das schon. Und es gibt ja auch nicht nur die Punkrock-Szene. Es gibt ja 1.900 Millionen Punkrock-Szenen, die sich alle irgendwie definieren. Und klar gibt's da von eine Szene, die dann halt sagt, das ist der absolute Ausverkauf. Und wenn du halt nicht nur in besetzten Häusern spielst, dann ist das alles so, dann gehört sich, dann ist das nicht mehr Punkrock. Ja. Oder zu uns hat mal eine Band gesagt, den Namen werde ich auch nicht sagen, so, ihr habt ja nur wenn du containert oder wenn du containert hast, kannst du wirklich von Punkrock reden. Und das ist mir ein bisschen zu flach, das ist mir ein bisschen zu wenig. Also weißt du, nur weil ich jetzt aus einem gut bürgerlichen Elternhaus komme und wir jetzt so das nicht erlebt haben, ist für mich die Definition von Punk ja trotzdem, dass ich rebellieren wollte gegen das, was ich hatte. Natürlich bin ich super privilegiert, um Gottes Willen. Ja, wir mussten nie Hunger, wir mussten nie Kälte erleben und es war immer genug zu essen da. Aber diesen Sellout-Vorwurf oder dieses Kommerzialisieren von Punkrock, so ey, das passiert einfach so. Und in dem Falle, wenn man jetzt so Bad Religion mal da nimmt, das musste einfach so kommen, weil gute Musik sich am Ende durchsetzt. Ja, und das halt weltweit und dass man halt damit dann Geld verdient. Ja, geil, weil das ist genau das, was wir alle wollen, mit dem, was uns super Spaß macht, Geld zu verdienen. Weil nur, wenn ich halt Musik mache und dann, also ich liebe Musik machen und ich liebe es, auf einer Bühne zu stehen. Voll geil. Und das Gefühl kannst du mit keinem Geld aufwiegen. Aber wenn ich halt Samstag zum Bäcker gehe und mir Brötchen hole, kann ich ja nicht sagen so, aber ich hatte jetzt letztes Wochenende voll viel so gute Gefühle und es war alles so geil. Da sagt die ja, das kostet halt trotzdem irgendwie 4 €. Weißt du? Also das ist so, ja, und da muss ich auch mal so, diese Punk-Szene, es sind meistens schon, oder mittlerweile sind es schon auch alles privilegierte Leute, die halt trotzdem immer versuchen, so ein bisschen noch perfekter Punk zu sein als die anderen. Weißt du, früher war es scheißegal, früher hast du gesagt, du bist Punk, das hat keiner in Frage gestellt und keiner hat das irgendwie angezählt oder ausgezählt, sondern es war einfach so, du bist Punk, ich bin auch Punk und egal, was du machst, sind wir gegen Nazis und Nazis sind scheiße und fertig aus. So, ja, da gab es nicht groß Diskussion, ob du jetzt da, ob du jetzt Fleisch isst oder kein Fleisch isst, ob du Alkohol trinkst, kein Alkohol trinkst, ob du vegan bist oder also, weißt du, so diese ganzen Diskussionen, die gab es früher einfach gar nicht. Früher war das viel runtergebrochener. Ja, also hey, Bad Religion, ich finde das super geil. Ich gönne euch das von wirklich tiefstem Herzen, dass ihr damit erfolgreich seid.
Weißt du, wo ich das noch am ehesten heute wieder finde? Manchmal so diese Debatten, ich meine, Punk ist halt oder war halt im Ursprung natürlich eine Jugendkultur. Jetzt kann man halt dummerweise niemandem vorwerfen, dass er älter wird. Ja, das lässt sich halt blöderweise nicht verhindern. Aber zum Beispiel im Fußball, bei den Ultras, finde ich das manchmal ähnlich. Auch da hast du halt so wahnsinnige Credibility-Debatten manchmal, wo man sich auch denkt so, ey Leute, ich gehe auch gerne ins Stadion, aber manchmal geht ihr mir einfach auch mit eurem, was man alles darf und nicht darf und was Marketing ist und nicht, auch ein bisschen auf den Keks. Ja, ich finde RB Leipzig auch einen Haufen Scheiße, aber ja, ich muss jetzt auch nicht jeden Offenbacher, möchte ich jetzt auch nicht an die Wand klatschen, nur weil es da die Kickers gibt. Das ist mir jetzt auch manchmal ein bisschen zu doof oder so, ja. Aber natürlich hast du da eine Debatte damals, ja, aber wer bist du denn, dass du das, also das, du bist dann kein Fan oder so, ey, wer bestimmt denn hier, wer hier was ist? Also wo sind wir denn hier?
Ja.
Das ist, finde ich manchmal ähnliche Debatten wieder. Ja, ich führe die auch gern, ist ja auch alles okay. Aber manchmal ist es natürlich auch anstrengend.
Ja, ich finde immer, es gibt dann immer so Leute, die definieren auf einmal so Sachen, die dann so, die dann so gesetzt sind, weißt du, so, wo ich denke so, ja, nee, mein Punkrock ist da anders, so, ja, du kannst das alles machen und du kannst das auch alles scheiße finden, so, aber ich finde halt das nicht so, ja, und diese Freiheit fand ich ja damals auch so spannend daran, weil Punk durfte einfach jeder durfte Punk sein, so, weißt du, wie heute jeder Heilpraktiker sein kann oder Feng Shui-Berater, war das halt früher so, da hast du einfach gesagt so, ey, pass auf, die Gesellschaft, das kotzt mich an, weißt du, und da hat man gesagt so, ja, dann mach doch bei uns mit, kannst doch Punker sein, ist doch geil, so, ja.
Ja.
Und heute wird wirklich, aber ich glaube, das ist grundsätzlich so ein gesellschaftliches Problem, dass immer so viel kaputt geredet wird und es wird so viel geredet und so wenig gemacht und akzeptier doch einfach, dass es jemand gibt, der vielleicht eine bisschen andere Meinung hat, das hört natürlich bei gewissen Punkten, diskutiere ich auch nicht mehr, und dann, aber ich glaube, das brauchen wir heute nicht thematisieren, so groß. Aber lass doch deine Meinung, alles gut, und lass uns drüber diskutieren, aber lass uns doch da nicht streiten oder so und Scheiße. Und wie gesagt, ich finde es alles geil, und ich finde es auch alles geil, dass so Debatten über was passiert mit Sprache, was ist mit diesem ganzen Gender und sowas. Ich finde das super. Ich bin jetzt 48 Jahre alt und ich finde, Sprache muss sich permanent weiterentwickeln. Und ich finde das so, das ist jetzt so ein Boomer-Beispiel, obwohl ich ja natürlich kein Boomer bin, haha. Aber so, ich versuche das ganz häufig zu machen, dass ich mich wirklich so, noch muss ich mich anstrengen, zu versuchen, das richtig zu gendern, und finde das auch okay, dass mich jemand aufmerksam macht, aber ich möchte dafür nicht ausgezählt werden, wenn ich es einmal nicht richtig gemacht habe. Und das ist so ein bisschen das, was in dieser Punk-Szene oftmals passiert, dass halt, oder vielleicht nicht nur in der Punk-Szene, sondern grundsätzlich so ist, dass es halt dieses Medium Social Media halt dazu geführt hat, dass man halt sofort zu allem eine Meinung haben kann und die auch sofort weltweit verbreiten kann. Ach, lasst's mal bleiben, so bitte. Ich,
ja, klar. Ja, da gibt's, glaube ich, nicht mehr dazu zu sagen, als so keine, also Leute, wirklich, bei so bestimmten Debatten, auch gerade wenn es um Sprache geht oder so, wir wissen doch auch, dass wir heute finden wir halt auch Häschenwitze nicht mehr lustig.
Ja.
War aber
ja,
mal manchmal. Wirklich, weißt du, da ändert sich doch auch Humorverständnis, und auch Sprache tut das halt.
Ja.
Und der eine hängt ein bisschen hinterher, der andere macht so und wieder andere anders. Ich bin letztlich mit allem fein. Ich freue mich aber über jeden, der einfach versucht, ein bisschen inklusiv zu sein. Und ich bin auch dankbar dafür, wenn mich jemand nicht anzählt, weil ich bin auch nicht in einem, ich sag auch nicht mehr da überall das Richtige. Und ich bin halt froh, wenn ich dafür nicht direkt an die Wand geklatscht werde, sondern mir jemand im Zweifel irgendwie nett sagt, mich nett auf irgendwas hinweist oder so.
Ja, genau das meine ich. Nett darauf hinweisen, super. Ja. Und zu sagen, ach guck mal, das kann man vielleicht auch anders da sagen. So ein Beispiel. Ich habe das, jetzt oute ich mich quasi. Ich habe neulich irgendwie aus dem Reflex, oh Mann, was für ein Spast. So. Und es war Spast, also wie gesagt, ich bin 48, Spast hatten wir damals so als Schimpfwort benutzt. Da wusste ich natürlich noch gar nicht, was das überhaupt bedeuten könnte. So. Und es rutscht mir oft nochmal so raus, auch wenn ich wirklich da so sehr, 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 sehr drauf achte, dass das nicht passiert. Und wenn mir dann jemand sagt, oh Mann, ey, das sage ich, ey, sorry, danke, dass du mich darauf aufmerksam machst, weil ich möchte mich da ja verändern. Aber ich möchte nicht, dass dann jemand sagt so, der Sänger von Elf Morgen, der hat hier auf einem Konzert irgendwie, und da habe ich sogar Nazi-Spastis gesagt, so, ja. Das finde ich okay, dass man sich da aufmerksam macht, wie du gerade sagst, nett darauf aufmerksam macht, aber ob man da jetzt so einen richtigen Shitstorm für lostreten muss, so da, glaube ich, kann man einfach mal sagen so, ah, hey, ich weiß, dass die Band für was anderes steht, und wenn da mal sowas rausrutscht, hey, okay, komm, war doof, gebe ich zu, aber da muss man einfach, ja, wie du sagst.
Ja, da kann man ja sagen, die genannte Gruppe kann man gerne als Arschgesicht, Windbeutel, Klappspaten,
klar.
Elender, was auch immer. Also man kann ja auch schöne Vorschläge für fantastische Schimpfwörter.
Voll, bin ich ganz bei dir.
Ja.
Aber was du ja
also
auch
einfach praktische Hilfe zum Beschimpfen.
Genau. Und was du ja auch gesagt hast, ist immer so diese Diskussion halt, ja. Gehst du noch ins Stadion und darfst du überhaupt noch ins Stadion gehen? Und hast du dann die richtige Klamotte an? Hast du dann, weißt du, so, das sind alle so Diskussionen, wo ich denke so, ach Leute.
Wie du sitzt.
Ja.
Ja, Entschuldigung, aber man, dir hat die Achillessehne wehgetan, weil ich bin so viel gejoggt und dann musste ich mich kurz hinsetzen. Das ist auch wahnsinnig uncool. Und
ja, wir werden halt älter. Das hast du ja vorhin auch so schön gesagt. Wir werden älter. Und man muss sich dann halt, oder vielleicht muss man sich auch gar nicht rechtfertigen, aber vielleicht hat man immer das Gefühl, man müsste sich da
rechtfertigen. Ja, womöglich. Ja, ich meine, es ist halt auch so, ne? Ich meine, wahrscheinlich sind wir auch alle so, dass wir werden ja, du wirst ja selbst nicht erwachsen irgendwo.
Ja.
Deine Erinnerung wächst halt nicht mit. Deswegen ist man manchmal vielleicht auch so schockiert, wenn man dann auf der Straße von jemand gesiezt wird, wo man sich denkt, mach das nicht nochmal, du Rotzlöffel. Also ich glaube, es hackt. Und dann denkt man sich, scheiße, wahrscheinlich, ja gut.
Also wir hatten das ja so früher, als wir so geskatet sind. So, das ist so ein schönes Beispiel. Da habe ich immer so gedacht, wenn man so alte Leute, die dann wahrscheinlich so, ich schätze mal so vielleicht 30 waren, ja, die dann noch Kapuzenpulli anhatten und die so Vans anhatten. So, und dann hat man so gedacht, so damals, so als 14, 15, 16-Jähriger, ja, da ist er ein bisschen, ja, bist du ein bisschen so alt, ja, für so einen Scheiß. Jetzt bin ich 48 und habe natürlich immer noch meine Vans an, die ich quasi, seitdem ich 15 bin, hatte ich nur Vans und auch nur Kapuzenpullis. Ich habe überhaupt keine andere Klamotte. Und da ist so, wie krass. Und ich lasse mir natürlich von niemandem verbieten, ja, zu sagen so, du bist aber jetzt für Vans und für Kapuzenpulli bist du aber ein bisschen zu alt, du hast ja eine Mütze auf, sag mal, du bist 48, du bist ein alter Mann, so, ja. Nee, fuck off, das sind wir halt eben nicht, so, ja. Und das finde ich immer so eine ganz tolle, guck mal, Farin Urlaub ist gerade 60 Jahre alt geworden.
Ja, fucking Wahnsinn.
60! Geil. Und wenn ich mit 60 noch so sein darf oder kann, wie Farin ja. Urlaub oder wir waren jetzt mit Fabsi, mit den Mimis auf Tour und der Sänger Fabsi ist, ich glaube 67. Ja, ich glaube 67. Und wir waren 10 Tage am Stück auf Tour und dachte ich so, wow, wenn du das in dem Alter noch so schaffen kannst, so, dann hast du einfach so viel richtig gemacht. So, und dann ist mir auch scheißegal, ob jetzt Punk eine Jugendbewegung war und ob ich jetzt vielleicht für manche Leute zu alt bin dafür. Nee. Genau wie du sagst, so, das Alter findet echt im Kopf statt. Und ey, wir sind alle garantiert, sind wir so bei maximal 24 stehen geblieben bei der Entwicklung.
Ich fürchte auch, ja.
Ich bin jetzt 25 Jahre im Kindergarten. Den Job habe ich mir nicht ausgesucht, weil ich das irgendwie so, weißt du, sondern ich wollte natürlich in meinem Kopf und in meinem Herzen bin ich ja noch Kind. So, ich will doch nicht erwachsen werden. Da gibt's noch ein schönes Beispiel, mache ich ganz kurz. Ich war Samstagmorgen, wir haben Freitagabend gespielt, kam super spät nach Hause, Samstagmorgen wollte ich meine Familie überraschen und bin zum Rewe gelaufen, wollte Brötchen holen. Hab mir einfach nur so schnell so einen Jogginganzug drüber gezogen, also meine Kapuzenjacke, so schnell da hochgedackelt. Und vor mir stand für mich so ein Prototyp von Mensch oder von Mann, worüber ich 80% meiner Texte so schreibe, weil ich das so verachtenswert finde. Weißt du, so wenn man so komische Faltenhosen hat und so komische Schlipper, dann dieses Hemd in der Hose, eine Gürteltasche mit dem Handy dran, also so alle Klischees, die so ein Prototyp halt hat, so. Und ich dachte die ganze Zeit nur so, wow, irre, krass. Also was muss passieren, dass dein Leben irgendwann so ist halt. Ich meine, der ist ja glücklich und das meine ich auch gar nicht. Der ist bestimmt mit dem, so wie er ist, total happy und zufrieden, aber ich halt nicht so. Und ich habe mir nur in meinem Kopf, hatte ich so ein Kopfkino und dann dreht er sich um und sagt so, ey, Andi, servus. Dann war das quasi ein ehemaliger Schulkamerad von mir. So, das heißt, gleiches Alter und ich dachte nur so, fuck, wann bist du so alt geworden? Ich meine, ich bin ja auch so alt, aber ich fühle mich doch nicht so. Ich fühle mich wie ein 20-Jähriger. So. Führerschein neu und gib ihm. So, das ist das, wo ich so stehen geblieben bin.
Man fängt ja nicht in einem Vakuum an, wenn man selbst Musik macht, ne? Sondern man ist ja logischerweise irgendwie auch inspiriert von Bands und Künstlern, Künstlerinnen. Wer waren das bei dir damals oder bei euch?
Also bei mir war das, ich habe das ja vorhin schon gesagt, meine Geschwister, wir hatten jeder ein eigenes Zimmer, aber jeder hatte auch eine eigene Anlage und jeder hatte die Musik, die er mochte, so laut gehört, wie es nur ging. Also bin ich so groß geworden damals mit so, Pur war glaube ich so, an was ich mich so erinnern kann. Und mein Cousin hatte mir eine AC/DC-Single geschenkt, TNT. Und das war für mich so das erste Mal so, dass ich gedacht habe, oh, da gibt's ja noch eine Art Musik, weil die hat man ja früher natürlich nicht im Radio gehört, sondern das war einfach so, das war auf einmal da. Und wir hatten bei uns in der nächstgrößeren Stadt einen Plattenladen, der war sehr gut sortiert. Und Franz hieß der damals, der hatte schon damals so die ganze Musik, auf die wir so abgefahren sind. Und da ist man dann früher immer so reingegangen. Es gab ja kein Internet, es gab also nichts, kein Spotify, nichts, sondern du hast Mixtapes gemacht und hast du die gekriegt, total oft kopiert und es geleiert und alles so. Und ich habe damals ziemlich früh Tonsteine Scherben. Keine Macht für niemand war das Album, was ich bekommen habe. Und das hatte mich damals so richtig hart gefesselt. Das war so das Album, also wenn ich jetzt wirklich ein Album mit auf eine Insel nehmen würde, wäre es garantiert dieses Album, weil das für mich so der Startschuss von allem war. Also ich wollte auf einmal auch so Musik machen, ich wollte überhaupt Musik machen, ich wollte versuchen, was zu verändern. Also eigentlich wollte ich die ganze Welt verändern, habe mich dann dazu entschlossen, auch Erzieher irgendwann zu werden, so weil ich gedacht habe, ich will eine ganze Generation verändern und ich will überhaupt alles, die ganze Welt gut machen, so. Und dann kam halt ziemlich schnell so dieses Ärzte, dieses Hosending und dann ging das los. Ramones, Social Distortion, so diese ganzen Bands, The Clash, so alles, so die Klassiker, die halt damals schon so berühmt waren, dass man die halt auch in Deutschland kennen konnte. Ja, und so ging das los. Und dann halt NofX, Offspring, Bad Religion, Green Day, so dieses ganze Thema kam dann. Und das hat mich einfach bis heute begeistert mich das und bis heute sind es auch die Alben. Also wenn, man hat ja immer so Alben, die einen so an so schöne Zeiten erinnert. Meistens ist es die Jugend, meistens ist es das, wo man noch so wenig so Jobregeln hatte und man konnte noch so machen, was man wollte. Und das sind, wenn ich die Alben von früher so höre, da bin ich sofort wieder so 15, 16.
Ja. Also ich habe damals mich da natürlich auch, ich war wirklich zeitweise besessener Tote-Hosen-Fan. Und habe mich dann auch total orientiert daran, Campino ist ja halb Engländer, der hat dann halt auch viel englische Bands gekannt und dann habe ich wirklich geschaut oder gelesen, was der so in Interviews empfiehlt und habe mich dann quasi durchgehört durch das, was der empfohlen hat, zum Beispiel The Lurkers und so habe ich dann entdeckt. Dann habe ich irgendwo Rock'n'Roll High School gesehen, ich weiß gar nicht von wann der ist, das muss dann schon ein bisschen später gewesen sein und fand dann die Ramones einfach wahnsinnig cool. Ich war tatsächlich auch mal auf einem Ramones-Konzert mit Plan B im Vorprogramm, auch in der Offenbacher Stadthalle. Das war natürlich schon so am Ende der Karriere von den Ramones. Ne? Mhm. Da war ich auch völlig geflasht. Das war einfach ein unfassbares Live-Erlebnis. So, das ist schwer zu schlagen.
Ja, genau das ist es. Man wird dann in so ein, heute sagt man ja so Rabbit Hole, ja, so man ist damals halt so völlig so reingezogen worden, und ja, so gerade Bands wie Ramones oder Lurkers auch. Lurkers hat zum Beispiel Fabsi von den Mimis, hatten wir vorhin schon, hat die quasi nach Deutschland gebracht und hat die groß gemacht.
Ach komm.
Der hatte das Weser-Label, das ist so ein, also eigentlich so das Punkrock-Label so von früher und sowas hat er gemacht und sowas. Da gibt's tausend geile Geschichten drüber. Ja, geil. Ramones habe ich auch gesehen in der Offenbacher Festhalle, auf Stadthalle und nochmal in der Festhalle mit Monster Magnet und noch viel, war so ein Festival gewesen. 45 Mark habe ich neulich das Ticket gefunden. Voll geil.
Ja, schade. Das habe ich leider alles nicht aufgehoben, fürchte ich. Also wobei, ich müsste gucken, ob es vielleicht noch in irgendeinem Fotoalbum drin ist. Ja. Also ich weiß, dass wir uns damals irgendwie für das Tote-Hosen-Konzert hatten wir jetzt irgendwie alle T-Shirts selbst gemacht. Ja? So irgendwie den Hals ausgeschnitten und selbst angemalt. Da gab es so Stifte, mit denen man Hemden anmalen konnte und sowas.
Ja, geil.
Es war halt auch so dieses Do-it-yourself-Ding. Das war halt, das gab's woanders nicht. Gab's halt in keinem anderen Genre. Ne? Ja. Du hast ja nicht also Shirts gemalt, du hast vielleicht Plakate gemalt für irgendwelche Popband oder so. Heirate mich, keine Ahnung.
Nicht unbedingt von dir.
Ja, aber du hast nicht unbedingt coole Shirts gemalt oder so. Ja. Also das fand ich halt am Punk irgendwie total toll. Ich habe nochmal zurück vielleicht zur Geschichte des Punk. Als die Sex Pistols in England rauskamen, das war natürlich ein richtig unfassbarer Aufreger. Ne? Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. So die zweite Single war God Save the Queen. Das durfte nicht im Radio gespielt werden mit so einem Shirt, fuck. Bist du in England auch schon mal von der Polizei dann angehalten worden? Das ist natürlich aus heutiger Sicht total skurril. Aber irgendwie, ich weiß nicht, heute habe ich fast das Gefühl, dass Musik mehr aufrütteln müsste, als es das tut. Aber vielleicht ist es auch nur so ein Bauchgefühl, weil wir ohnehin in so wahnsinnig aufgeregten Zeiten leben. Oder wie geht's dir damit so?
Ja, also ich glaube, das hast du schon selber so beantwortet. Jetzt ist es natürlich auch so, dass jetzt früher war es ja so, dass das ganze Ärztezeug ist ja quasi immer auf dem Index gelandet. Ja, also Claudia hat einen Schäferhund, Geschwisterliebe, so alles, diese ganzen Lieder sind auf den Index gekommen. Es gab dann die Ärzte ab 18 zum Beispiel, ja. Heute, also was heute der Deutsche, nennen wir es mal so, ich mache wieder dieses Anführungszeichen, Hip-Hop, was da gesungen wird, es ist ja, also wie willst du noch schockieren? Mit was willst du noch schockieren? Ja, Kraftklub hat es doch, wir sind zu jung für Rock'n'Roll, glaube ich, ist es doch, oder meine Eltern, ich kriege es gerade nicht mehr hin, wo es also darum geht, dass man, egal was man macht, oder ein anderes Beispiel, meine Tochter ist jetzt, wird jetzt 22 und die könnte jetzt schon gar nichts machen, um mich zu schocken als Eltern, also wenn sie jetzt rebellieren wollen würde, oder was, oder ihre Art zu rebellieren ist es halt jetzt so Ed Sheeran zu hören oder Harry Styles, sowas. Weil die könnte sich jetzt die Haare färben, sie lässt sich piercen, sie lässt sich tätowieren. Ich sag mal, selbst wenn sie jetzt anfangen würde, irgendwie Gras zu rauchen. Es ist ja nichts mehr, was mich als Vater völlig aus der Bahn werfen würde. Das war bei der Generation von meinen Eltern, war das ja der Untergang halt, ja. Und ich glaube, dass die Zeiten heute, hat man alles schon gehört. Und ja, ich glaube, in so Zeiten, die es jetzt gerade sind, wir haben Krieg in Europa, wir haben jetzt aktuell Krieg in Israel. Also eigentlich bricht alles so zusammen. Die Erde ist sowieso gerade so ein ziemlich fragiles Gebilde. Ja, es ist echt sau schwierig. Ich finde auch, Musik muss immer irgendwie aufrütteln. Musik muss vor allem immer irgendwie jemanden bewegen oder muss ihn ansprechen und muss irgendwas in ihm auslösen. Aber so schockieren, glaube ich, gibt es nicht mehr. Ich weiß noch, Goldene Zitronen hatten am Tag, als Thomas Anders starb, das war so ein Song, der mal so aufgerüttelt hat, weil das so, das macht man doch nicht. Also, der lebt ja noch und so. Also, es war so, ja, ich schwierig. Also, es ist auch jetzt, wenn ich so, wir sind gerade dabei, ein neues Album zu schreiben, schwierig, Themen zu finden, weil die Musik soll ja was bewegen und soll zum Nachdenken anregen. Und ich habe oftmals, wenn ich so anfange, Texte zu schreiben, das Gefühl so, ah nee, das ist noch zu wenig. Das ist noch zu wenig unangenehm. So, also unangenehm im Sinne von, das muss man mal irgendwie so sagen, dass man da so wach wird. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das in Worte fassen soll, aber ich gebe dir zu 100% recht, früher war das halt alles noch spannender, finde ich, so ein bisschen so. Es war
vielleicht auch ein Stück weit, es ist ein bisschen blöd, das so zu bezeichnen, aber vielleicht ein Stück weit unschuldiger. Ich meine, da hat man, also gerade Punk in den Anfangszeiten hat natürlich gern provoziert auch, da wurde auch relativ, ohne dass da immer direkt gleich im wahnsinnig viel Message dahinter stand, manchmal auch mit so zum Beispiel so Nazi-Symbolik provoziert. Das war durchaus, auch im Punk ist das passiert. Ja,
Logo, Sitzbrüche ist immer, oder?
Ja, es ist aber natürlich irgendwie ein Unterschied, wenn, wie du das machst. Das ist auch heute was eigentlich nicht mehr vorkommt. Glaube ich, da kann man sich ziemlich drauf einigen, dass das keine Punkband mehr tun würde, egal ob sie Pop-Punk, Post-Punk oder was auch immer was macht. Es kommt eher dann vor bei so unangenehmen Bands, wie ich finde, wie bei Rammstein, die halt einfach sich nicht zu doof sind, so Leni Riefenstahl-Ästhetik abzufeiern, was ich einfach Panne finde. Das hat aber auch nichts mehr mit Provozieren auf eine irgendwie roughe Art zu tun, sondern das ist einfach nur dämlich inszeniert auch. Also von daher muss man das, glaube ich, so nicht mehr machen und muss einfach auch sagen, so die Zeit bleibt halt nicht stehen und es wiederholt sich auch nicht immer alles, auch wenn es gerne gesagt wird. Und da muss man, glaube ich, versuchen, im Jetzt zu arbeiten.
Ich meine, wir sind uns ja bei Rammstein, sind wir uns wahrscheinlich sehr einig. Trotzdem muss man sagen, war das so eine Band, die damals schockiert hat. Also mich auch, weil ich das lange nicht greifen konnte. Ich wusste nicht, ist es ironisch gemeint? Ist es jetzt, also für mich war das schon auch so eine Band, hab das nie gemocht. Also ich mochte das auch schon vor diesen ganzen Vorfällen, mochte ich Rammstein nicht als Band. Ich fand die Show immer so, da musste man sich mal vielleicht mal antun, weil das halt so eine Superlative war. Aber die haben mit ihrer Art auf jeden Fall provoziert. Das war auch wahrscheinlich, also nicht nur wahrscheinlich, das war der Erfolg quasi, dass sie das so gemacht haben. Alles andere absoluter Scheiß und will da gar nicht länger drüber sprechen. Provozieren, aber wie? Das ist, glaube ich, genau das Ding. So, ja. Hab da keine gute Antwort drauf, leider.
Ja, nee, ich wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, dass das hat mit der Punk-Geschichte zu tun. Deswegen erwähne ich es, weil das ein bisschen am Anfang natürlich auch, wie soll ich sagen, stilbildend war, weil man ja irgendwo, man kam eben aus dieser Hippie-Zeit, beziehungsweise das war dann irgendwann, waren die Leute zwar vielleicht langhaarig, aber irgendwie doch ein bisschen etabliert. Und irgendwie musste man ja rebellieren oder sich absetzen von Leuten, die ja eigentlich keine schlechten Leute waren, ja, aber dann irgendwie doch wieder so ein bisschen, weiß ich nicht. Und das ist aber heute halt anders. Man kann, wie gesagt, die Zeit ja nicht zurückdrehen. Das würde man, glaube ich, heute müssen sich, also gerade junge Punkbands oder Bands wie ihr, die halt immer noch da sind, müssen ihren eigenen Weg finden, muss halt im Jetzt leben.
Ja.
So. Ich finde es nur interessant, wenn man so zurückschaut, wie anders das damals sich vielleicht vor 30 Jahren halt angefühlt hat oder noch länger.
Das finde ich jetzt trotzdem, wenn ich so drüber nachdenke, ist es auch so, dass ich, wenn ich am Texte schreiben bin, jetzt schon auch immer noch so denke, kannst du das mit 48 überhaupt noch glaubwürdig rüberbringen? Also ja, das nimmt dir auch irgendwann keiner mehr ab. Also die Ärzte und auch die Hosen, die können jetzt nichts mehr von Steine werfen singen. So, das weißt du, das weiß einfach jeder. Das sind super privilegierte Leute, die wahrscheinlich Musik jetzt wirklich nur noch aus Spaß machen, weil wegen Geld müssen die es auf jeden Fall nicht mehr tun. Das ist schon auf, finde, das alles muss authentisch sein. Egal, was man im Leben macht, das muss authentisch sein. Und das, gerade bei Musik machen finde ich das super wichtig. Ich werfe auch keine Steine mehr auf Demos. Muss ich ehrlich zu, das war früher alles anders und früher ist man auch im vorderen Block mit demonstriert. Heute weiß ich, das kann auch richtig unangenehm werden und das kann auch echt wehtun alles. Da muss ich schon auch sagen, da wird man schon auch ein bisschen bequem. Und aus dieser Bequemlichkeit noch einen Text zu schreiben, der wirklich provoziert, ist, glaube ich, wirklich schwierig. Und wie du ja auch sagst, diese Hippie-Bewegung, dieses Make Love, Not War und bla, ist ja beim Punk in dieses eher No Future und schon damals ja so ein bisschen letzte Generation Thema eigentlich war halt, weil es damals schon klar war, wir können nicht so weitermachen wie die ganze Zeit so, ja. Ja. Sehr super spannendes Thema, aber das werden wir zwar jetzt nicht lösen und ich habe da auch wirklich leider gar keine schlaue Antwort drauf.
Ja, naja, ich finde, also zum Beispiel die Ärzte sind für mich schon eins von den Vorzeigebeispielen, wie man wirklich sich eine gewisse Authentizität bewahrt, gerade indem man sich ein bisschen verändert, weil die Sachen, die du genannt hast, Claudia hat einen Schäferhund und diese ganzen Geschichten, so einen Text schreiben die ja heute nicht mehr. Aber die haben trotzdem immer Antworten gefunden auf Zeitgeist oder so. Männer sind Schweine zum Beispiel war ganz früh schon wahnsinnig auf den Punkt in einer wahnsinnig komischen Art und Weise, wo sie ja auch wahnsinnig viel Ärger für bekommen haben im Sinne von, dass Fans geschrieben haben, was soll ich denn jetzt meiner Tochter sagen? Und so, wenn man sich denkt so, ja Digga, ja. Also weiß ich doch nicht, dass... Also ja, ich finde, die haben
dich
das immer.
Setz dich mit deinem Kind hin und unterhalte dich mit deinem Kind. Man hört
es ist so, Leute. Also das haben die mit sehr viel Charme ganz früh auf den Punkt gebracht, als man noch überhaupt nicht darüber über Männerbilder diskutiert hat oder Rollenbilder oder so irgendwas. Ja. Und das finde ich machen die bis heute ganz gut. Also es ist halt ein anderer Witz, den die rüberbringen oder andere Geschichten, die sie erzählen als vor 30 Jahren. Ne?
Ja,
aber ich finde die kredibil.
Das ist ein super Beispiel, so. Wirklich super Beispiel. Wo natürlich auch so, da die Szene halt ganz klar sagt, so Elke, fette Elke, bla, Logo singt man das heute nicht mehr. So, weißt du? Und da sind die Ärzte halt auch geil genug zu sagen, so, ja, ich, und das hat ja auch die AfD hat das ja auch sofort irgendwie instrumentalisiert, irgendwie, dass sie ja gesagt haben, so, dass sie so weggekultured wurden und dass das ja alles gecultured, gecancelt worden sind von den ganzen. Nee, es kam von ihnen heraus. Sie haben gesagt, sie wollen das nicht mehr singen. Und die AfD wollte das ja so von wegen, ja, die Szene hat ihnen den Mund verboten.
Quasi, ja, als ob sich die Ärzte von irgendwem den Mund verbieten lassen.
Klar, natürlich nicht, aber. Ach ja, Ärzte ist ein super Beispiel. Auch ein große, wirklich große Vorbilder. So.
Ja. Ich habe mir, also ein paar Sachen haben wir wirklich einfach schon angesprochen auf meiner absurd langen Liste, die ich dir geschickt habe. Deswegen gehe ich über ein paar Sachen vielleicht ein bisschen drüber hinweg. Und gucke jetzt mal auf mein Zettelchen hier, was mir noch ansprechen sollten. was wir nicht irgendwie schon getan haben. Vielleicht springe ich mal ein Stück weiter, weil was mir tatsächlich, nachdem ich das Skript geschickt hatte, aufgefallen ist, weil ich mir natürlich wahnsinnig viel noch angeguckt habe, gelesen habe und in die andere Doku mal reingeschaut und so. Was ist eigentlich mit Frauen? Also es gab doch auch weibliche Punk-Acts. Wieso also habe ich da irgendwie was verpasst? Und selbstverständlich gibt's die. Aber trotzdem, und dann fielen mir auch ein paar wieder ein, ach komm, hier L7, die fand ich doch irgendwie auch ganz cool damals. Aber ich habe schon das Gefühl, die sind ein bisschen unsichtbarer. Mhm. Die sind existent und die haben im Zweifel genauso viel Einfluss gehabt, weil sich viele Bands auch, Nirvana schon angesprochen worden, es gibt so eine Liste tatsächlich, eine ganz lustige, überlieferte von Kurt Cobain, der so eine Liste von seinen 50 Lieblingsalben gemacht hat. Da sind relativ viele Punkbands drauf und auch so All-Female-Acts wie The Slits zum Beispiel, Raincoats und sowas. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen unsichtbarer und ich weiß nicht so genau, woran es liegt.
Ja, das ist ja grundsätzlich gerade ein großes Thema, dass natürlich auch die Diversität dazu führt, dass auch Festivals und so viel mehr Frauenbands, sage ich jetzt mal so ganz klischeehaft, eine Bühne bieten wollen, denen schlichtweg die Acts fehlen. Was ich super krass schade finde, weil Musik ist ja wirklich etwas, Musik ist völlig geschlechterneutral. Also ob der jetzt ein Mann Gitarre spielt oder eine Frau Gitarre spielt, wenn man es jetzt nur hören würde, ja, ist ja wirklich etwas, das spielt Geschlechter so wenig eine Rolle. Und wie du schon sagst, es gab ja schon immer im Punkrock auch Frauenbands. Hole zum Beispiel, die Frau von Kurt Cobain, fällt gerade der Name nicht ein.
Courtney Love.
Genau, danke. Gab es schon immer, aber die Masse fehlt einfach. Und Festivals wollen jetzt gerne eine Bühne bieten, denen fehlt aber schlichtweg die Masse an Bands, was ich, wie gesagt, krass schade finde, weil es soll jeder Musik machen. Wo man dann aber jetzt schon wieder, um jetzt nochmal ein bisschen negativ reinzugehen, sich viele Männerbands jetzt leicht machen und dann sagen so, wir bräuchten vielleicht noch eine Keyboarderin oder vielleicht noch jemand, die so, weil es dazu führt, tatsächlich Slots zu kriegen auf Festivals, besser gebucht zu werden. Und dann, finde ich, kippt's schon wieder. Also ich meine, ich bin seit 25 Jahren im Frauenberuf. Es ist jetzt natürlich genau das krasse Gegenteil von dem, aber es ist so, das finde ich so, Frauenquote hin, Frauenquote her. Es soll, oder nach meinem Empfinden, soll jeder, der halt Leistung bringt, auf jeden Fall dafür richtig belohnt werden und es soll alle das Gleiche verdienen. Aber es fehlt diesen Festivals oder diesen Veranstaltern einfach die Masse an Bands und dann ist es, wie gesagt, erlebe ich ganz, ganz häufig, dass dann Bands sagen so, ja, dann holen wir uns noch eine Keyboarderin. Meistens ist es immer eine Keyboarderin. In seltensten Fällen holt man sich eine Schlagzeugerin oder so Sachen, die dann schon auch klar sagen so, das ist dann gut fürs Booking. Und dann denke ich so, Leute, das ist genau das, was ich so scheiße finde daran, ja. Es sollen einfach Frauen Musik machen. Und zwar so viel, wie es geht. Frauen sind sowieso die besseren Menschen. Das ist einfach so, ja. Ja, weiß ich. Ich weiß
ja,
es
lässt sich halt nicht auflösen. Ne? Auf der einen Seite, ja klar, du willst als Frau nicht gebucht werden, sozusagen als Vorzeigefrau, aber du hast auch nicht viel andere Wahl irgendwie. Also Frauen wird natürlich auch gerne immer unterstellt, sie seien, auch hier bitte Anführungszeichen in die Luft gemalt vorstellen, stutenbissig. Aber ganz ehrlich, vom Blickwinkel her ist es halt auch so, wenn so wenig Frauen irgendwo gebucht werden, und wir wissen, wie die Festivals, gerade die großen Festivals, kleinere sind da vielleicht auch noch mal eine löbliche Ausnahme, weil die sich ohnehin mehr bemühen müssen. Aber wenn halt es so wenige Frauen gibt, dann fragst du dich vielleicht auch als Sängerin oder All-Female-Act oder wie auch immer, ja geil, warum die, warum nicht ich? Ja, logisch, weil du ja auch noch über die wenigen Plätze dann mit anderen Frauen vielleicht nicht kämpfen musst, aber konkurrierst. Ja, ja. Das ist halt so. Also das lässt sich einfach auch nicht perfekt auflösen. Ich habe da natürlich auch keine Antwort drauf. Es ist mir nur irgendwie aufgefallen, dass ich das Gefühl hatte, es gibt schon sehr wohl eine Menge einflussreiche Bands, die auch von vielen anderen Acts ja zitiert werden. Trotzdem werden sie oft übersehen, ja, auch vom Musikjournalismus, der auch sehr stark männlich geprägt ist. Ich kenne es natürlich auch nur aus dem Gaming-Thema. Auch da sind es halt sehr viele Männer, gerade auch im Journalismus. Und dann bildest du, glaube ich, unbewusst auch einfach das ab. Das ist ja nicht mal immer jedes Mal böser Wille oder die eine große Verschwörung. Ja. Es ist nur schwer, das irgendwie aufzulösen.
Ja, das ich kann das schon verstehen. Das ist eine sehr männerdominierte Szene, gerade so dieses ganze Live-Thema. Wir müssen jetzt gar nicht auf Punk runterbrechen, sondern grundsätzlich dieses Musikthema. Ich kann das schon verstehen, dass man so sagt, so nee, darauf habe ich jetzt gar keinen Bock. So mit diesen ganzen Männern geht mir ja selber so. Also wie soll ich das sagen, dass sich Männer auf Konzerten die T-Shirts ausziehen müssen. Das verstehe ich nicht. Also ich verstehe nicht den Grund. So, wir schwitzen ja alle. So, wir schwitzen alle auf so einem Konzert und ich verstehe es dann nicht, dass dann neben dir einer anfängt, dein T-Shirt auszuziehen. Und ich will das doch, aber das wollte ich noch nie. Ich wollte noch nie von einem nassgeschwitzten Mann so angeschwitzt zu werden. Und ich kann es schon gut verstehen, dass man dann als Frau sagt so, nee, gar keinen Bock da drauf. Wir hatten das mal, da haben wir mit Schrottgrenze gespielt und Saskia, die Sängerin, ist ja auch eine Queer-Person, jetzt um das ganz einfach runterzubrechen, die dann auch gesagt hat so, ey, weißt du, ich habe einfach keinen Bock, weil jeder sagt so, ach, wir brauchen auch noch so eine Band, also wortwörtlich noch so eine Band, und dass sie dann immer dafür so herhalten müssen. Und das finde ich, das trifft so ganz gut, ja. Mann, Frauen, macht bitte Musik, so viel, wie es nur geht. Das ist das, was für mich auch dieses Punkrock, dieses Diversitätsding halt einfach auch so ist. Macht Musik. Macht einfach Musik.
Ja.
Völlig bescheuert.
Ja. Also ich würde vielleicht auch mal noch ein paar Anspieltipps mit in die Shownotes nehmen an Bands. Vielleicht, wenn du magst, kannst du natürlich auch gerne noch einen Tipp mir nachträglich zukommen lassen, wenn das müssen wir auch gar nicht jetzt machen oder so. Aber vielleicht setzen wir mal noch ein paar Bands als Anspieltipps auch in die Shownotes, wo man sagt, so, ey, komm, das ist vielleicht auch mal ganz spannend. Gerade vielleicht noch weibliche Acts, mal ganz davon abgesehen, dass natürlich alle Menschen Elf Morgen hören sollten.
Ja, das ist ja klar.
Das ist aber, ja, the obvious. Deswegen sitzen wir ja hier. Aber vielleicht lass uns mal zu den Empfehlungen kommen. Ich habe ja noch dir vorgeschlagen, wenn du magst, bring doch auch mal, das ist jetzt auch eine Spitzenüberleitung, noch eine Empfehlung mit. Das kann ja alles Mögliche sein. Ich bin gespannt, was du im Gepäck hast,
ja,
was mitgebracht hast, was du gerne empfehlen würdest zum Thema dieser lauschigen kleinen Runde.
Also ich habe lange überlegt, weil ich ja auch immer so hoffe, so schlaue Sachen zu sagen, um einfach man versucht sich ja immer auch irgendwie so ein Stück weit jetzt gut darzustellen, sage ich. Aber mir ist einfach nichts wirklich Gutes eingefallen. Was ich als Tipp habe, ist so grundsätzlich etwas, dass ich mir wünschen würde, dass Leute vermehrt auf kleinere Konzerte gehen, wieder in kleine Läden gehen. Weil wir gerade so merken, dass diese kleine Clubszene gerade richtig hart am Struggeln ist. Corona hat da natürlich ihr beigetragen. Aber es gibt so viele tolle kleine Läden, wo jedes Wochenende richtig tolle, unbekannte Bands spielen, wo es sich super lohnt, sich die anzuschauen. Also das wäre so meine Empfehlung an alle, weil man, das ist so open-minded. So man hat plötzlich irgendwie eine Band vor sich, wo man denkt so, wow, krass, die hätte ich nie erlebt, wenn ich nicht so mutig muss man ja so sagen, um mal in so einen kleinen Laden wieder reinzugehen. Und den rettet man da wirklich den Arsch. So, das das wäre so ein Thema.
Ja, das ist doch schön.
Ansonsten, ich empfehle was. Und zwar empfehle ich ein Buch, und zwar das Buch Potzblitz. Das haben ganz, ganz liebe Freunde von uns inszeniert. Es heißt 31 und 1, erleuchtende Liebeserklärung an meinen Live-Club, wo quasi 31 plus 1 KünstlerInnen einen Text dazu geschrieben haben. Unter anderem ich auch. Und deswegen bin ich so stolz, weil ich nämlich zum ersten Mal quasi was für ein Buch geschrieben habe. Und das ganze Geld, die ganzen Erlöse gehen quasi an die ganze Live-Club-Szene. Und von daher, das finde ich immer sehr, sehr gut, wenn man damit auch noch was Gutes tut.
Das ist ja doch eine super Empfehlung.
Ansonsten, ja, ich bin nicht so der Empfehler. Hört viel Musik, geht auf viele Konzerte. Das wäre so meine Empfehlung.
Ja, ich hoffe, wir haben hier vielleicht auch die ein oder andere musikalische Empfehlung noch nebenbei mitgeliefert. Also meine Empfehlung, die habe ich dir ja im Vorfeld schon geschickt. Ich weiß nicht, ob du mal drauf geschaut hast. Ich stell's kurz vor. Also das eine ist ein super charmanter Film über zwei Außenseiter in der Underground-Punk-Szene von Detroit. Der heißt Dinner in America. Ein kleiner Festivalfilm, glaube ich, nicht so wahnsinnig bekannt. Aber ich fand den unglaublich witzig. Der braucht ein bisschen, bis er auf Touren kommt. Es erzählt von einem Sänger einer Underground-Punk-Band, der immer nur maskiert auftritt. Was damit zusammenhängt, dass er eine kleinere Problematik mit den Gesetzeshütern hat und einfach möglichst nicht
erkannt werden möchte.
Und diese Band hat so ein bisschen lokalen Fame und könnte auch größer werden, aber er weigert sich hartnäckig, zum Unbill seiner Bandkollegen mit einer größeren Band auf Tour zu gehen, die ihm das angeboten haben, weil er sagt, das sind ganz miese Sellout-Verräter, mit denen gehe ich nicht. Und zerstreitet sich da auch heillos mit seiner Band darüber.
Ach, geil.
Und er trifft eben auf ein junges Mädchen, die noch zu Hause wohnt, die ist so ein bisschen awkward. Es wird nie so recht klar, warum. Die wird auch von zu Hause nicht richtig ernst genommen. Der traut man auch nichts zu und so weiter. Und die ist besessener Fan von dieser Band. Ohne zu wissen natürlich, wer dieser Sänger ist.
Ja.
Und die treffen dann aufeinander. Und das ist so witzig und so warmherzig erzählt. Das ist eine absolute Empfehlung für einen schönen Filmabend.
Sehr schön.
Und das zweite ist noch eine Doku, die ich deswegen schön fand, weil sie so einen anderen Blickwinkel hat. Das ist eine Doku über Punk als Genre, aber erzählt von Vätern. Und das sind alles große Bands oder relativ bekannte Bands, nicht nur, aber relativ bekannte Bands, die darin vorkommen. Blink-182 zum Beispiel, Rise Against, Rancid. Die Autokorrektur bei mir hat übrigens, habe ich nachher gesehen, Ranzig aus dem Bandnamen gemacht, ist dir aber zum Glück nichts aufgefallen, du hättest es vielleicht erwähnt.
Vielleicht gibt es ja eine Band, die Ranzig heißt, bestimmt.
Also es würde zu Punk auf jeden Fall absolut passen, aber es war Rancid gemeint und Pennywise und so weiter. Und da kommen ganz viele Bandmitglieder zu Wort, die halt alle Väter geworden sind im Laufe ihrer Karriere. Und das hat natürlich auch ihren Blickwinkel auf ganz viele Dinge verändert. Das können natürlich alle Eltern nachvollziehen, egal ob sie zufällig PunkmusikerInnen sind oder keine Ahnung was machen. Und das ist aber so charmant irgendwie erzählt und auch sehr herzerwärmend, weil diese Menschen sich dann auch ein bisschen mit ihrer eigenen Jugend, ihren Vatervorbildern und ihrer musikalischen Erziehung auseinandersetzen mussten. Außerdem ist es natürlich einem Dreijährigen im Zweifel scheißegal, dass du am Abend vorher gesoffen hast bis 3 Uhr morgens und keine Stimme mehr hast. Der will halt um 5 was zu essen.
Ja.
Fertig.
Ja.
So. Ja, aber zieh dann, mal zu, du Punk.
Dann habe ich doch eine Empfehlung, weil das gibt's auch als Buch tatsächlich. Das habe ich nämlich auch, aber schon 100 Jahre. Deswegen bin ich da auch nicht drauf gekommen. Ich glaube, es ist von dem Gitarristen von Pennywise oder Lagwagon. Ich weiß es jetzt gerade, aber das reiche ich nochmal nach. Der erzählt es auch genauso, wie er auf einmal als Vater dann in den Kindergarten gehen muss und wie er allen quasi erklären muss bei so Vorstellungsrunden, wie er sein Geld verdient. Und dann sagt er, ja, ich spiele in der Band. So, ja, in der Band, alles klar, ja, verstehe ich. Und dann so, ja, das ist schon erfolgreich. So, ja, klar, in der Band, Gitarrist, ja, klar. Und so, ja, also schon, also wir sind so weltweit unterwegs. Und das dauert halt so ganz, weil die halt so ein ganz klassisches Klischee halt von ihm so oder so ein Bild von ihm so hatten, so, er ist Musiker. Ja, okay, klar. Das reiche ich auf jeden Fall nochmal nach. Ich hab aber auch noch eine Doku, ich sehe die, ich habe mir ja Notizen gemacht. Die habe ich neulich jetzt gesehen, die wurde mir nämlich empfohlen und zwar auf YouTube von Trax, warum Konzerttickets immer teurer werden und immer mehr Touren ausfallen müssen. Hat mir jemand geschickt, da geht's viel um dieses Eventim-Thema und dieses Ticketmaster-Thema, warum auf einmal so Konzerte von so KünstlerInnen plötzlich halt so 600 Euro kosten und was das eigentlich für ein Scheißgeschäft eigentlich dieses ganze Thema ist. So, das wird ja ganz kurz erklärt, oder ganz kurz, das ist sehr, sehr spannend erklärt. Und vom Bayerischen Rundfunk die dreiteilige Doku, wie Spotify Geld verdient. Der geheime Deal mit den Labels. Gibt's auch auf YouTube, habe ich gesehen. Auch richtig spannend. Die hat nämlich das Problem, KünstlerInnen zu finden, die sich trauen, öffentlich mal zu erzählen, was denn verdient wird beim Musik machen. Weil dann man schnell darauf kommt, dass das halt einfach echt nicht viel ist. Und dass natürlich Spotify halt ein riesen Markt ist, wo man halt stattfinden muss. Und wenn man sich halt negativ zu Spotify äußert, es auch ruckzuck dazu führen kann, dass man plötzlich nicht mehr so viel HörerInnen angezeigt wird. Und da ist schon krank, dass man das von Mut sprechen muss, dass man sich öffentlich mal dazu äußert und sagt so, ey Leute, ich zeig euch mal hier, das sind meine Abrechnungen. Weil wenn du da mal so siehst, dass so ein Künstler mit, keine Ahnung, ich glaube 100.000 monatlichen Hörern irgendwie 35 Euro im Monat verdient oder 100 Euro im Monat verdient. Ja, es ist schon alles traurig. Und das wird da gut erklärt. Das würde ich, glaube ich, gerne auch als Tipp mitgeben.
Ja, super. Packen wir natürlich alles in die Shownotes. Ja, hör mal.
Valentina, Zettel? So viel zum Thema Punk.
Ja.
viel zu gut vorbereitet für dieses Thema.
Ekelhaft. Ja, man sagt mir, also manchmal kriege ich hier so bei der heimischen Kritik so, ey, du lässt den Leuten keine Wahl, die können ja gar nicht mehr erzählen, wenn du zu viel weißt. Das ist halt der Nachteil. Ich neige dann dazu, manchmal etwas übervorbereitet zu sein.
Ja, aber das ist ja super
und dann,
herrlich.
Weil es halt spannend ist irgendwie auch. Ne?
Ich mache ja auch einen Podcast mit unserem Bassisten zusammen und noch einem guten Freund, Andis Woche und Kautz. Das ist auch noch eine gute Empfehlung.
Das wollte ich gerade sagen.
Hört euch diesen Podcast.
Hör mal. Du vergisst ja das Wichtigste.
Ja,
was ist los?
Es tut mir so leid. Ich weiß also, was das bedeutet. Oder anders gesagt, als ich gedacht habe, oder als wir dachten, wir machen auch einen Podcast, war das so, ja geil, Mikro an, Aufnahme drücken, das war's. So, Nee, es bedeutet schon viel Vorbereitung. Und als du mir so du hast mir so ein grobes Raster geschickt, dann dachte ich so, scheiße, das ist richtig gut vorbereitet. Und ich finde es dann halt, also ich finde es A spannend, weil, oder sehr gut, weil du hast halt wirklich sowas, wo du dich so ein bisschen lang hangeln kannst, wenn du merkst, so, oh, jetzt wird es so ein bisschen träge alles, kannst du sofort wieder Fahrt aufnehmen und du kannst als Gesprächspartner dich gut drauf vorbereiten. Und das finde ich, also ich habe möglichst versucht, mich oder mir wenig Antworten aufzuschreiben, sondern immer so Stichworte, weil ich finde, das ist immer so für so ein Gespräch immer so scheiße, wenn du so abliest.
Ja.
Hab dann aber immer so das Gefühl, oh, ich habe bestimmt jetzt, wenn ich so jetzt meine Nutz denkst, oh nein, das wolltest du doch eigentlich sagen. So,
ja,
aber
gut, das bleibt halt aus. Ja. Aber ich mache das immer ganz gerne. Ich meine, viele sind eher dagegen, dass man den Leuten vorher so einen Leitfaden schickt. Aber also ich gehe jetzt ein bisschen von mir selbst aus. Ich finde es ganz angenehm, das zu wissen. Das heißt nicht, dass ich vorher Antworten auswendig lerne oder so. Ja, aber es ist einfach ganz angenehm. Und weil vielleicht hat man auch Spaß dran zu denken, oh, das ist ein interessanter Punkt, da muss ich tatsächlich nochmal nachlesen, weil es mich jetzt gerade interessiert oder so. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen die Idee davon. Aber ja, ich meine, es ist auch, die Gespräche laufen, wie sie laufen. Ich bin immer dankbar, wenn jemand, also fallt mir im Zweifel ins Wort, das ist in Ordnung.
Für mich war das tatsächlich sogar so ein kleines bisschen Selbsttherapie, so, weil ich so überlegt habe, wie hatten das überhaupt angefangen und wieso eigentlich? Weil das ist so, dass es heute so ist, weiß ich, aber warum überhaupt und was war denn ausschlaggebend für und so, das finde ich, das fand ich total spannend. Also, mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war ein ganz, ganz toller Podcast. Danke für die Einladung. Und
vielen Dank.
Liebe
Bevor
Grüße
das jetzt
an Linus Volkmann nochmal sagen. Oh, ja. Ich liebe seine Texte mit allem, was er so schreibt. Wir brauchen eine neue Bandinfo. Linus, wenn du das hörst, bitte schreib uns doch vielleicht mal eine geile Bandinfo.
Oh ja, also er schreibt wirklich fantastische Texte. Ich kann auch wirklich seine Lesetour, die ist jetzt leider durch, vielleicht macht er das nochmal, aber na bravo, das war wirklich unfassbar. Der hat wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt und das unfassbar lustig vorgetragen. Also wir haben wirklich, it was a blast.
Ja,
wenn ihr das nochmal irgendwo mitnehmen könnt, empfehle ich auch das. Und kann jetzt an der Stelle eigentlich nur sagen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Trotz der reizenden Kinder, die dich den ganzen Tag
das ist
auf Trab halten.
Zum Glück ein Job, der mir echt scheiße viel Spaß macht.
Ja.
So.
Aber es ist natürlich nicht selbstverständlich, dass du dich jetzt hier noch anderthalb Stunden hinsetzt und mir hier deine Zeit opferst.
Jederzeit von Herzen gerne. Und vor allem dann, wenn man weiß, es ist hier was gut vorbereitet, es ist kein... Also ich meine, ich unterhalte mich super gerne. Also sprechen, das ist so mein Ding, mache ich wirklich gerne. Aber sowas finde ich richtig gut, weil dann ist es eine gewisse Wertschätzung, dass man sagt, so, ich habe mir jetzt ganz viel Mühe gegeben, ich habe mir ganz viel überlegt. Da bin ich echt ein großer Freund von, wenn man einfach nicht einfach nur sagt so, mal gucken, so was so passiert. Dann ist schon manchmal auch, wo man denkt so, die Zeit hätte ich jetzt auch gerne einfach mal jetzt mit meiner Frau auf dem Sofa gesessen.
So, was ist deine Lieblingsfarbe? Nein, gut.
Ja, wieso heißt der Elf morgen? So, war ich sehr, sehr froh, dass das überhaupt kein Thema war. So, weißt du, also ich danke.
Ja, das google ich gleich schnell nochmal und dann sage ich es in der Abmoderation.
Du wirst keine Antwort finden. Das ist unser bestgehütetes Geheimnis, weshalb das so ist.
Das siehst du, gut. Dann werden wir das auch hier nicht auflösen. ja, fein, pass auf. Dann drücke ich an dieser Stelle, sage ich nochmal vielen Dank und drücke jetzt an der Stelle erstmal auf Stopp, bevor wir hier noch einen kleinen Nachtalk geben, was wir noch klären müssen.
Jetzt geht's weiter zu Amazon Deluxe.
Auf gar keinen Fall. Das ist ja gar nicht Punk. So, und Stopp.
So, liebe Menschen, es folgt wie immer an dieser Stelle der Schlusskommentar. Ich halte fest, Punks sowas von not dead. Punk hat sich aber musikalisch viel weiterentwickelt, weiter verzweigt und ist bis heute etwas, auf das sich viele Rockbands berufen, auch wenn sie selbst mehr als 3 Akkorde spielen. Und auch, wo man es vielleicht erstmal nicht vermuten würde, war ursprünglich Punk drin. Die Beastie Boys zum Beispiel begannen als Hardcore-Punk-Band. Das ist es eigentlich auch schon an inhaltlicher Ergänzung. Jetzt möchte ich unbedingt noch auf die Shownotes hinweisen. Die sind diesmal wirklich randvoll mit vergnüglichen Tipps in Sachen Filmen und Büchern, aber auch Musikempfehlungen. Andi hat sich die Mühe gemacht, noch eine Handvoll aktueller Musik zu empfehlen. Im Gespräch ging es ja viel um Bands, die so irgendwann ab den 1980ern bis rund um die 2000er Jahre gestartet sind. Außerdem lohnt es sich selbstredend, bei Elf Morgen vorbeizuschauen, wenn ihr sie noch nicht kennt. Das ist eine wirklich richtig tolle Liveband, die mit der klassischen Gitarre, Bass und Schlagzeugbesetzung live dafür sorgen, dass in den Clubklos die üblichen Edding-Botschaften von den Wänden fallen. Ihr findet den Popkulturfunk bei Instagram, wo ich auch zu dieser Folge wieder eine kleine Story poste. Das war übrigens die 40. Folge. Empfehlt den Popkulturfunk gerne weiter. Und jetzt sage ich bis bald. Tschüss, macht's gut. Outtakes. Auf den sich... Nein, das klingt alles scheiße. Bitte schaut unbedingt in die Shownotes. Die sind diesmal randvoll mit verglücklich. Und bis halt... Schnee. Übrigens, auch wo es nicht vermutet ist... Das kommt davon, wenn man vom Skript abweicht. Das sagt sie mir.